Passend zu unserer Serie Inside Bau sprechen wir heute mit dem Bauherrenschutzbund und zwar mit Florian Becker, dem Geschäftsführer.
Wir sprechen über Themen, für was ist der Bauherrenschutzbund überhaupt da, wann kann man sich an den Bauherrenschutzbund wenden und warum es auch echt wichtig ist, sich mal zu informieren, was der Bauherrenschutzbund so macht, weil ich glaube, das ist für jeden Bauherr und zukünftigen Bauherr relevant.
Wie ist denn der Bauherrenschutzbund denn intern aufgebaut?
Wir sind bundesweit aktiv. Die Zentrale ist in Berlin, da sitzt der Verein. Wir haben 10 Mitarbeiter in Berlin und wir haben ein bundesweites Netzwerk, also wirklich von Kiel bis München bis an den Bodensee mit Bauherrenberatern und Vertrauensanwälten, die die Verbraucherberatung dann direkt vor Ort auf der Baustelle machen oder in ihrer Kanzlei, wenn es notwendig ist, dann zu Rechtsfragen. Genau.
Als Geschäftsführer ist jetzt deine Aufgabe einfach so der Außenauftritt oder hast du dann tatsächlich auch intern, bekommst du von den Fällen mit?
Ich bekomme zum Teil von den Fällen mit. Also die Hauptberatungsleistung für Bauherren findet tatsächlich direkt auf der Baustelle statt. Ne? Unsere Experten fahren halt auf die Baustelle und gucken sich an, was vor Ort der Handwerker sozusagen produziert hat. Mhm. Der Verein macht aber mehr als die Verbraucherberatung. Wir machen eben auch viele Verbraucherinformationen, Webinare beispielsweise, also kostenlos für jedermann. Mhm. Wir haben Ratgeberbroschüren, die man bestellen kann, auch kostenlos. Das sind alles Dinge, also Verbraucherinformationen erfolgt aus Berlin, wo sich alle Verbraucher unabhängig von Mitgliedschaft im Verein oder sonst was hinwenden können. Und der dritte Bereich, der der Verein abdeckt, ist die Interessenvertretung. Das heißt also, wir setzen uns in Berlin bei der Bundespolitik, im Bauministerium zum Beispiel, im Wirtschaftsministerium dafür ein, dass die Bedingungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Verbraucher möglichst gut sind. Was auch zu einem weiteren Aufgabenfeld gehört, wir sind abmahnberechtigt als Verein. Das heißt also, wenn wir aus der Vertragsprüfung der einzelnen Anwälte vor Ort wiederholt Problemverträge sehen, dann können wir als Verein auch diesen Vertrag abmahnen und man kann über den Weg versuchen, dass solche Klauseln dann zukünftig nicht mehr verwendet werden in den Verträgen. Das ist so im Schnelldurchlauf das Spektrum.
Das ist sehr interessant. Heißt, ihr tut wirklich den einzelnen kleinen Bauherren vor allem vertreten oder sind das dann größere Bauvorhaben? Wie sehen hauptsächlich eure Mitglieder aus oder ist das quer durch alles?
Nein, das ist nicht quer durch. Mhm. Wir vertreten ausschließlich Verbraucher. Also okay. Das sind wirklich Bauvorhaben, die zu 90% Selbstnutzer sind. Mhm. Da ist auch der ein oder andere mal dabei, der sich eine Wohnung kauft oder ein Haus modernisiert zur Vermietung. Das ist aber alles nicht gewerblich. Und insofern wenden wir uns ausschließlich wirklich an die Verbraucher, an den Häuslebauer.
Okay.
Oder die Häuslebauerin.
Das schwäbische Wort Häuslebau.
Ja. Ja, das ist lustig, aber das ist
also das hat sich durchgesetzt.
Ein schwäbisches Wort, das bundesweit funktioniert. Ja.
Eines der wenigen schwäbischen Wörter, was bundesweit funktioniert und auch nicht irgendwie verpönt ist. Oder ja. Was ist eure Hauptaufgabe? Also wie unterstützt ihr jetzt die Bauherren konkret? Wann sollte man zu euch kommen, auf euch zukommen? Ja.
Also für Bauherren ist unsere Hauptleistung, sag ich mal, unser Hauptservice tatsächlich die direkte Beratung, die sich in zwei Teile teilt. Das erste, im besten Falle, das erste vor Vertragsabschluss ist die Vertragsprüfung, die bei uns beim Fachanwalt für Bau und also in unserem Netzwerk haben wir nur Fachanwälte für Bau und Architektenrecht und die können eine Vertragsprüfung durchführen. Das im besten Falle eben vor Vertragsunterzeichnung, dass man noch was ändern kann oder im schlimmsten Fall gar nicht unterschreibt. Mhm. Und der zweite Teil ist dann die Baubegleitung auf der Baustelle. Das geht von klassischen Hausbau über einen Wohnungskauf bis hin auch zu Modernisierungsberatung. Und das ist dann tatsächlich auch, unsere technischen Experten sind genauso qualifiziert, das sind alles Architekten und Ingenieure, die zusätzlich mindestens Sachverständige für Gebäudeschäden sind. Viele von ihnen sind auch noch zum Beispiel Energieeffizienzexperten. Mhm. Und die beraten dann wirklich auf der Baustelle, wirklich direkt vor Ort und gucken sich um, ob es Baumängel beispielsweise gibt, gucken sich eine Bestandsimmobilie an, was man modernisieren kann, wo man was machen muss, wie ein Heizungstausch ganz aktuell erfolgen kann. Funktioniert das Haus mit einer Wärmepumpe beispielsweise? Trägt das Dach eine PV-Anlage? Also das ganze Spektrum.
Okay. Das heißt, die Bauexperten, die dann vor Ort sind, das sind quer durch alle. Also ob es jetzt ein Architekt ist oder ein ein Anwalt oder, wie du gesagt hast, ein Energieberater. Weil, also ich brauche ja auch immer verschiedene Experten. Und ihr schickt mir dann den richtigen Experte, den ich zu dem jeweiligen Zeitpunkt benötige.
Man hat, also wir geben dem Mitglied einen festen Experten fürs Rechtliche und fürs Technische. Dass die, also sagen wir mal, im Neubaubereich ist es natürlich wichtig, dass immer der gleiche kommt, dass er den Baufortschritt sich anschauen kann. Dass der auch, wenn bei dem ersten Termin Mangel war, dass der beim zweiten das noch vor Augen hat und gucken kann, ob der Mangel jetzt wirklich abgestellt wurde. Also insofern hat man einen festen Ansprechpartner, aber es ist durchaus so, dass man bei manchen Sachen nochmal Fachexperten hinzuziehen muss. Ja? Okay. Also wenn jetzt eine Wärmepumpenheizung nicht funktioniert, dann braucht man halt wirklich mal auch einen Experten, der einen Fachplaner möglicherweise, der sich das mal vor Ort anguckt. Das kann man dann auch über uns organisieren. Aber wichtig ist, das ist auch den Mitgliedern wichtig, dass sie einen konkreten, festen Ansprechpartner haben, der sie wirklich von A bis Z durch das ganze Bauvorhaben begleitet.
Okay. Wann sagst du, wann wäre es der beste Zeitpunkt, wann wirklich die Bauherren zu euch kommen? Also beispielsweise, ich will mir jetzt ein Objekt kaufen, ein Haus zum Sanieren, 60er Jahre, wo einfach mal eine Kernsanierung notwendig ist. Ich habe es mir jetzt das erste Mal mit dem Makler beispielsweise angeschaut. Soll ich euch dann schon hinzuziehen oder wenn der Vertrag erst unterschrieben ist, wenn ich dann zum Sanieren gehe, wann ist der richtige Zeitpunkt?
Ja, jetzt bei dem Bestandsbeispiel ist das auf jeden Fall bei der kaufentscheidenden Besichtigung der Bestandsimmobilie.
Okay.
Also nicht erst danach, sondern wir begleiten ziemlich viele Kaufwillige, die sich eine Bestandsimmobilie angucken und dann geht der Experte einmal mit durch. Ja, also das ist wichtig für die Leute, natürlich, um jetzt ganz gravierende Baumängel zu erkennen, die man vielleicht jetzt auch nicht durch die Sanierung so ohne weiteres beheben kann. Also der Keller ist undicht und beim Haus, was vielleicht 40 Jahre alt ist, das ist nicht etwas, was ich dann so ohne weiteres mit geringem Aufwand behoben bekomme. Das muss man wissen vorher. Mhm. Eine zweite Sache, die aber auch immer wichtig ist, ist natürlich die energetischen Anforderungen, die das Haus möglicherweise in ein paar Jahren erfüllen muss, mit welchem Aufwand das verbunden ist, das umzubauen. Und das dritte sind Umgestaltungs- und Umbauwünsche der Erwerber. Also viele stellen sich dann beim Haus vor, sie können da eine Wand rausnehmen und können größere Räume machen und so weiter. Und da ist natürlich ganz gut, wenn ein Experte dabei ist und schon mal sagt, also diesen oder jenen Wohnwunsch kannst du machen und einen anderen vielleicht nicht. Also deswegen rechtzeitig. Und im Neubau ist eigentlich genauso. Da ist es auch empfehlenswert, eben vor Vertragsunterzeichnung, bevor das Bauvorhaben losgeht, tatsächlich sich an uns schon mal zu wenden, den Vertrag prüfen zu lassen. Und weil es gibt doch einige Fallstricke so in Bauverträgen, die man kennen sollte und die man auch vermeiden kann. Und der Bauherrenberater, also die technische Beratung, die kommt nachher im Grunde dann im Anschluss, wenn das Bauvorhaben tatsächlich startet. Ne? Dann ist man ab der Bodenplatte da. Üblicherweise haben wir mal so beim normalen Einfamilienhaus 8 Termine zu den wesentlichen neuralgischen Abschnitten. Immer da, wo Mängel häufig auftreten und wo Mängel entstehen, die man nachher schwer beheben kann. Da kommt dann einer von uns vorbei oder eine Bauherrenberaterin und guckt, ob das in Ordnung ist, ob er nachbessern muss. Und dann begleiten wir so durch das Bauvorhaben.
Wir haben jetzt ja auch gemerkt, zu einer Zeit, wo wir den Podcast machen und auch mit Bauherren sprechen, dass viele Bauherren vorher gar nicht informiert sind, was kommt alles auf die zu. Weiß jetzt ein Bauherr, dass es euch überhaupt gibt? Also klar, ihr habt ja Mitglieder, natürlich, aber hast du jetzt, Julian, zum Beispiel gewusst, dass es den Bauherrenschutzbund gibt?
Ja, sehr, sehr gute Frage, weil ich habe tatsächlich auch mit zwei befreundeten Energieberatern gesprochen. Und sie so, Bauherrenschutzbund kenne ich gar nicht. Also, ja, und ich wusste es auch nicht und ich habe auch gebaut und ich auch so aus dem Bekanntenkreis oder Freunden, wenn die so bauen, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das, warum oder wieso, weshalb, das irgendwie nicht so präsent ist oder es nur so in unserem Bekanntenkreis nicht so präsent.
Ja, also ich würde schon sagen, dass tatsächlich nicht alle Leute, die bauen, davon wissen. Mhm. Ja? Viele gehen halt auch, ich sag mal, relativ unbedarft daran und lassen sich dann auch gut beraten von Schlüsselfertiganbieter und der wird ihnen jetzt nicht vielleicht unbedingt zu einer externen Baukontrolle empfehlen. So, das muss man einfach so sagen. Ja, das ist so. Wenn man sich jetzt damit näher auseinandersetzt, dann kann man uns eigentlich, glaube ich, ganz gut finden. Das ist durchaus so. Und ich glaube, auch die letzten Jahre, muss man tatsächlich sagen, also vor 10 Jahren, 11 Jahren, als ich bei Bauer Schutzbund angefangen habe, war das vielleicht auch noch nicht so, dass man, also insgesamt, auch in anderen Bereichen, dass man sich so beraten lässt von externen irgendwie, ne, so als normaler Verbraucher. Ja. Während das ist heutzutage tatsächlich, merken wir, dass das deutlich zunimmt. Also viele lassen sich auch beim Gebrauchtwagenkauf mittlerweile beraten und gehen nicht einfach nur hin und glauben und kaufen. So. Also das nimmt schon zu, die Aufmerksamkeit, aber es ist natürlich immer so, klar, wenn man sich vorher mit dem Thema nicht beschäftigt, wird man wahrscheinlich uns jetzt nicht irgendwie aus der Vorwerbung der Tagesschau kennen, mit Sicherheit nicht, sondern da muss man schon mal ein bisschen gucken, aber es ist anzuraten, dass man sich generell mit dem Thema der Qualitätskontrolle während eines Bauvorhabens beschäftigt.
Ich glaube, das ist tatsächlich der große Punkt dahinter, weil man geht zu einem, nehmen wir jetzt mal auch einen Neubau, ja. Man hat entweder einen Fertighaushersteller oder einer, der eben massiv baut, geht dorthin und lässt sich von dem beraten. Und da hat man meistens so das Gefühl, ja, die wollen das Beste für mich. Klar, es kostet viel Geld, aber die sind schon ehrlich, die wollen das Beste für mich und die vermitteln mir auch das Gefühl, dass ich das alles bei denen top und fix und fertig bekomme. Ich glaube, in dem Moment kommen die meisten gar nicht darauf, dass ich externe Unterstützung benötigen werde. So, weil dann kommt ja oft so eine Leistungsbeschreibung oder der große Katalog, wo dann alles drinsteht, wie mein Haus aussieht. Und dann verstehe ich da drin schon mal mindestens die Hälfte nicht. Und ich glaube, das ist ja auch der Punkt, wo ich dann ja euch spätestens ja auch mal fragen könnte.
Ja, gerade bei Anbietern, die sehr viele Häuser bauen, ja, da gehen viele Verbraucher davon aus, das ist ein erprobtes System. Ja, ja. Und gucken, habe ich schon öfter bei Mitgliedern mal gehört, die vergleichen das irgendwie mit so einem Autobau. Ja, nur weil das Haus dann ja auch, beispielsweise jetzt ein Fertighaus, das wird vorproduziert, was soll da schiefgehen? Mhm. Die bauen hunderte Häuser im Jahr, immer das gleiche System. Das ist ja wie beim Auto, was vom Fließband läuft, da passiert ja auch nicht ständig Fehler. Also sehen die Problematik nicht, weil im Vergleich zum Auto, das Auto wird halt in einer Halle produziert, wo immer die gleichen Bedingungen sind. Es ist immer die gleiche Temperatur, ne? Es sind auch immer die gleichen ausgebildeten Fachkräfte an dem Band, die das produzieren. Es ist immer sozusagen die optimalen Bedingungen, um das Auto herzustellen. Und das habe ich beim Hausbau nicht. Egal, ob ich jetzt vorproduzierte Bauteile nachher auf der Baustelle habe oder nicht. Der Bauort ist ein anderer. Ich habe anderes Wetter, möglicherweise eine andere Jahreszeit. Ja, ich habe also unterschiedliche Bedingungen. Ich habe ganz, ganz häufig ganz unterschiedliche Bautrupps. Also selbst in der Rahmen eines Anbieters, der kann im Norden ganz andere Bautrupp, auch qualifizierten Bautrupp haben als im Süden. Mhm. Also das, selbst wenn das eine Bauvorhaben super gelaufen ist, heißt das leider nicht, dass das andere genauso super läuft, weil vielleicht sind da ganz andere Leute. Mhm. Ne, der eine aus dem Bautrupp ist krank geworden, da sind andere Leute, die kennen das System nicht und so entstehen viel mehr Fehler und das muss man sich halt bewusst machen. Die Anbieter werden das natürlich jetzt den Kunden nicht unbedingt auf die Nase binden und irgendwo ist auch nachvollziehbar, dass der Verbraucher dem Anbieter auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringt. Ich meine, der wird mehrere hunderttausend Euro demjenigen überweisen. Mhm. Aber dieses Vertrauen, also man sollte schon kritisch hinterfragen. Definitiv. Und nicht so blauäugig rangehen, sage ich mal, und alles glauben, was der Verkäufer erzählt. Das ist auf jeden Fall so.
Ja, ja, definitiv. Das ist, haben die meisten in dem Moment nicht so im Blick. Man sieht so das große, schöne, neue Haus und was dahinter steckt und dann denkt man, ja, wird schon alles gut gehen, aber
es sind natürlich auch, also es ist auch war sehr komplex, ne?
Ja.
Was auch viel, also viele Laien, die sich damit vorher beschäftigt haben, oder selbst wenn man sich das anliest, auch schwer ist zu überblicken, das muss man auch so sagen. Mhm. Es ist wirklich, ein Hausbau ist wirklich komplex. Mhm. Und auch ein einfaches, kleines Haus kann komplex werden. Mhm. Ja? Und das zu überblicken, da muss man ja irgendjemandem vertrauen.
Vor allem du als Bauherr hast halt vorher überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Projekt oder auch von diesen handwerklichen Dingen. Und dann wirst du mit Sachen konfrontiert, von denen hast du vorher nie gehört. Dann kommen noch die rechtlichen Themen dazu. Und da geht es halt um riesen Geldsummen, die halt wirklich einem das Genick halt auch fürs Leben brechen können. Also das ist ein Riesenthema. Deshalb habe ich vorhin auch die Frage gestellt, weil die Arbeit, die ihr leistet, das ist so eine wichtige Sache. Und ich finde tatsächlich, das ist meine persönliche Meinung, dass ihr eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit benötigt. Also ich finde auch, dass vielleicht sogar noch mehr in den Medien ihr eigentlich präsenter sein solltet, um da zu unterstützen oder dass man weiß, dass es euch gibt. Also ich finde es eine großartige Sache. Hast du zum Beispiel auch irgendwie ein Praxisbeispiel, wo du sagst, das war jetzt erst in letzter Zeit, da war so ein Baufehler, den konnten wir dann auch irgendwie mit angehen und helfen, unterstützen. Gibt es da vielleicht irgendeinen
Beispiel? Also was wir tatsächlich wirklich regelmäßig haben, ist, also es gibt ja so neuralgische Punkte, sag ich mal, am Bau, wo man hinguckt, das ist häufig die Kellerabdichtung. Mhm. Da wird da gibt es ja unterschiedliche Herstellungsweise, Wanne, schwarze Wanne, werden vielleicht der eine oder andere schon mal gehört haben. Aber da kommt es halt auch sehr auf die Ausführungsgenauigkeit an. Ne? Also ich muss halt, also eine schwarze Wanne ist ja im Grunde ein Abdichtung, schwarzer Abdichtungsstoff, der verklebt wird, ja, deswegen schwarze Wanne, weil es nachher schwarz aussieht. Aber da ist es halt schon wichtig, dass bei der Herstellung wirklich das alles vollflächig verklebt wird, dass nirgendwo Wasser eindringen kann und so. Und da ist es schon wichtig, das sieht man halt häufig, dass da ein bisschen schneller rübergegangen wird und er klebt das halt nicht richtig. Gepfuscht, und wenn da keiner kommt, ja, irgendwann wird dann der Sand wieder rangefahren und dann hält das ja auch erstmal. Keiner sieht mehr, was da jetzt genau wo an der Seite möglicherweise die Fehlstelle ist. Ne? Und dann wundert man sich, vielleicht auch die ersten Jahre sieht man gar nichts. Und dann kommt ein Starkregenereignis nach 3-4 Jahren erst. Und dann dringt genau an der Stelle das Wasser ein. Und da habe ich natürlich ein ganz großes Problem. Also sowas passiert halt häufiger. Ne? Es gibt halt auch das Zweite, was tatsächlich relativ viel passiert. Die Häuser sind also im Neubau ja relativ luftdicht mittlerweile. Und es gibt eine zwischen dem Innenraum Dämmung und dann der Konstruktion so eine Dampfbremse, damit die Luftfeuchtigkeit aus dem Gebäude Innenraum nicht in die Dämmung reinzieht. Sonst kommt die Feuchtigkeit da nicht mehr raus und alles schimmelt. Mhm. So. Und das ist so eine kleine Folie, die sieht aus wie so eine Plastiktüte. Mhm. Aber es kann mehr. Mhm. Ja? Und da kommt es halt auch darauf an, dass die wirklich ganz penibel verbaut ist, dass nirgendwo Leckagen sind, wo Luft durchkommt. Da darf das passiert tatsächlich öfter mal, der Elektriker nachher im Rohbau nicht sein Kabel drauf festtackern. Sonst ist die Folie perforiert und da zieht die Feuchtigkeit durch. Das passiert. Das passiert regelmäßig. Mhm. Und wenn man da nicht zum richtigen Zeitpunkt hinguckt, das verschwindet nachher ja alles hinter dem Trockenbau. Mhm. Kein Mensch sieht das mehr. Mhm. Wir erleben es aber regelmäßig, dass nach einem halben Jahr hat man so Stockflecken und dann macht man das auf und dann ist der halbe Dachstuhl verschimmelt beim neuen Haus. Mhm. Also, und das sind so Punkte, wo man wirklich, wirklich regelmäßig gucken muss und wo man durch so eine Qualitätskontrolle einfach frühzeitig die Fehlstellen sieht. Und das ist auch gar kein Problem. Das ist manchmal natürlich ärgerlich für Unternehmer, aber vom Aufwand her natürlich was völlig anderes. Der investiert noch mal 1-2 Tage, dann ist das Problem gelöst, als wenn er den ganzen Trockenbau schon dran hätte. Ne? Insofern, sowas ist tatsächlich also fast täglich, wo man solche Stellen rechtzeitig eben erkennt. Und dann sind die Unternehmer in der Regel ja auch bereit, das Problem gleich abzustellen.
Unterstützt ihr dann auch bei also Verträge, also rechtliche Dinge, dass ihr auch auf Verträge nochmal durchlest oder hinweist, hey, passt bitte hier auf, da gibt es rechtliche Themen, die dürfen so nicht drinstehen, weil du ja vorhin gesagt hast, ihr dürft auch abmahnen und so, macht ihr sowas dann auch?
Ja, ich würde sagen, wir müssen abmahnen. Mhm. Das ergibt sich leider aus vielen Verträgen. Also man muss davon ausgehen, dass die meisten Verträge an irgendeiner Stelle irgendwo problematische Klauseln haben, die möglicherweise auch gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen. Das ist jetzt unterschiedlich schlimm. Mhm. Ja, also manchmal ist es jetzt, tritt der Fall nicht ein oder es ist jetzt nicht so gravierend, weil man damit irgendwie während des Bauprozesses umgeht, aber es gibt eben auch Klauseln, die sind schon gravierend. Also was zum Beispiel in vielen Verträgen nicht klar geregelt ist, ist die Fertigstellungszeitpunkt. Und die Verbraucher richten ja nachher irgendwie die Kündigung ihrer Mietwohnung darauf aus, den Einzugstermin, so alles wird darauf ausgerichtet, dass irgendwann ja dieses Haus fertig ist und im Vertrag steht irgendwie mindestens eine Bauausführungszeit. Mhm. Und wenn die nachher gerissen wird, und die wird seit ein paar Jahren, ist das eigentlich gang und gäbe, dass die nicht eingehalten werden, dann hat man ja schon nachher auch Schadensersatzanspruch und so weiter. Und diese Regelung muss zum Beispiel ziemlich klar in den Verträgen drin sein. Und das ist häufig sehr schwammig oder gar nicht. Mhm. Und sowas kann man dann mit einer Vertragsprüfung vorab klären und eine Klarheit herbeiführen mit dem Unternehmen. Und wenn er das nicht kann, also die Klarheit nicht herbeiführen kann, dann weiß ich damit umzugehen. Also entweder lasse ich mich drauf ein und plane hinten raus gleich mal ein halbes Jahr mehr. Oder ich sage, dann geht das nicht. Dann suche ich mir einen anderen Anbieter, weil ich vielleicht in 1,5 Jahren Nachwuchs habe und ich brauche das Zimmer. Und ich muss mich darauf verlassen können, dass es fertig ist. Das sind so Punkte. Zahlungsplan ist natürlich immer ein Thema.
Finanzierung hattest du auch.
Wann zahlt man welche Rate? Und Finanzierung, genau. Leider gibt es eine Reihe von Anbietern, die sogenannte Abtretungserklärung verlangen. Also was üblich ist am Bau, wenn man ein neues Haus baut, dass der Bauunternehmer sehen will, dass man es bezahlen kann, das ganze Haus. Und verlangt dann eine Finanzierungsbestätigung der Bank. Das ist alles soweit eigentlich okay. Ja, die Bank bestätigt, derjenige hat ein Darlehen über die oder beziehungsweise Eigenkapital, kann ja auch sein, über die Bausumme und das Bauvorhaben ist durchfinanziert. So, das wäre noch alles in Ordnung. Aber viele Anbieter verlangen eine Abtretungserklärung des Darlehens. Das heißt also, ich nehme bei der Bank einen Kredit auf und trete den an den Unternehmer ab. Und der Unternehmer kann dann, wenn die Rate laut Zahlungsplan fällig wird, direkt der Bank das melden und die Bank zahlt aus.
Wow, okay.
Und es ist jetzt nicht so, dass die Unternehmen reihenweise das Geld veruntreuen. So ist es nicht. Aber die Bank hat jetzt erstmal diesen Kredit an dieses eine Unternehmen durch meine Anweisung noch selber zugebilligt und abgetreten. Und die Bank wird dafür sorgen, dass dieser Kredit jetzt erstmal keine anderen Empfänger zuläuft. Egal, was ich selber als Kunde der Bank möchte. Also kommt es zum Rechtsstreit, macht die Bank erstmal nichts. So, und Baurechtsstreitigkeiten können sehr lange dauern. Und ich komme dann an meinen Kredit nicht ran. Also da sind vielleicht noch 200, 250.000 Euro offen. Ich brauche das Geld, um mit einem anderen Unternehmer weiterzuarbeiten. Und ich bekomme das Geld nicht. Weil die Bank sagt, also solange der Streit nicht geklärt ist, machen wir hier nichts. Mhm. Und dann bin ich natürlich in einer schwierigen Situation. Ich kann nicht weiterbauen. Ich komme an mein Darlehen nicht ran. Ich bekomme in der Regel auch kein zweites Darlehen zur Überbrückung. Die wenigsten werden das bekommen. Da muss man schon sehr solvent sein. Und das ist zum Beispiel ein Ding, wo wir viele Verbraucher darauf hinweisen und sagen würden, also so ein Vertrag, das würde ich nicht unterschreiben.
Mhm. Ja, verständlich.
Es geht ja wirklich auch ohne.
Ja, das ist jetzt wirklich, würde ich auch nicht machen. Das ist ja schon, da muss man mutig sein, wenn man sein eigenes Geld sozusagen, wie es ja heißt, abtritt so.
Ja.
Also,
ja.
Aber wenn es einem natürlich wieder nahegelegt wird von dem Hersteller, dann ja, wenn man es nicht besser weiß, dann wird man das wahrscheinlich machen. Oder,
ja, man wird in dem Moment jetzt von dem Anbieter nicht die Dimension, die Reichweite im Problemfall erklärt bekommen.
Ja.
Und das läuft manchmal eben unter der Oberschrift Finanzierungsbestätigung. Also da muss man dann schon genau aufpassen. Mhm. Und das ist etwas, es ist eigentlich eine sehr spezifische Feinheit, die man auch nicht unbedingt jetzt sofort in jedem Blog findet, die aber sehr, sehr weitreichend ist und insofern macht dann natürlich eine rechtzeitige Beratung auch Sinn.
Mhm. Ja, vor allem halt auch großes Unternehmen kommt, ich habe das Vertrauen und dann lese ich vielleicht nicht richtig durch, ja, das klappt ja eh oder die machen ja viel und es ist ja seriös, es klappt und dann unterschreibt man da einfach und dann ist das Ding durch.
Ja. Ja.
Ich glaube, das ist halt gefährlich, ja.
Würdest du generell empfehlen, schlüsselfertig zu bauen oder auch Eigenleistungen durchzuführen? Gibt es da irgendwie Empfehlungen, die ihr generell aussprecht von eurem vom Bauherrenschutzbund?
Eigenleistung jetzt im Sinne vom...
Wenn ich jetzt baue und sage, okay, ich nehme jetzt beispielsweise den Bodenlegen raus aus der Angebotsbeschreibung, ich nehme die Malerarbeiten raus, vielleicht kann ich auch selber verputzen, so Tätigkeiten, manche können ja auch noch mehr, wie zum Beispiel die Elektrik selber verlegen und nur noch der Elektriker schließt dann an. Gibt es da Tipps oder Hinweise, wo ihr sagt, ja, kann man schon selber machen, kann man sich zutrauen oder besser nicht, besser das Geld dann ausgeben?
Ja, der Vorteil vom Schlüsselfertiganbieter oder Generalunternehmervertrag, also man würde sagen Verbraucherbauvertrag, ist halt, ich habe einen Ansprechpartner. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt mit einem Architekten baue, das ist erstmal individueller und muss nicht zwingend teurer sein, aber ich habe dann mehrere Ansprechpartner, weil ich jedes einzige Werk ja beauftragen muss. Und bei so einem Schlüsselfertiganbieter habe ich halt eben einen Ansprechpartner. Mhm. Wenn es irgendwo Probleme gibt, kann ich mich an einen einzigen wenden. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ja? Mit den Eigenleistungen, das geht ja generell, beim Schlüsselfertigbau ja genauso, ist unserer Erfahrung nach wichtig, dass man Leistungen übernimmt, die möglichst zum Schluss stattfinden und die nicht in das allgemeine Baugeschehen eingreifen, wo nachher der Unternehmer wieder drauf aufbauen muss. Mhm. Also ich kenne Beispiele, wo Leute gesagt haben, na, ich kenne einen Fensterbauer, der baut die Fenster ein. Mhm. So, und dann greife ich, und dann kam der Fensterbauer nicht. Und jetzt kam aber die Baufirma, mit dem nächsten Schritt war die wieder dran, eben verputzen, Innenausbau machen, die kam jetzt nicht weiter. Und dann gab es nachher am Ende des Bauvorhabens den Streit über die Bauzeitverzögerung. Und dann sagt natürlich der Unternehmer, naja, ich wäre rechtzeitig fertig geworden. In Klammern, keiner weiß, ob das stimmt. Aber er kann sich darauf berufen, mittendrin gab es halt mal die Probleme mit dem Fenstereinbau. Und dafür bist du mit deinen eigenen Leistungen verantwortlich gewesen. Und dann ist das so, dann kann das ein Problem werden. Und wenn ich natürlich zum Ende hin, das Gleiche trifft natürlich auf Mängel zu, ja, wenn ich dann irgendwie mittendrin irgendwas einbaue und später könnte es könnte es auch an meinen Eigenleistungen gelegen haben, dass jetzt ein Mangel irgendwie aufgetreten ist. Mhm. Ja, dann gibt es eben große Diskussionen. Und wenn ich mich ganz zum Schluss mit meiner Eigenleistung daran wende, dann ist es, also ist das Problem nicht mehr so da. Und aus Erfahrung auch, viele überschätzen auch ihren Freundeskreis, muss man tatsächlich sagen. Die Freunde kommen, das vielleicht die ersten zwei Wochenenden noch freudestrahlend, aber das dritte sagt der erste ab und alle weiteren Wochenenden haben die alle gar keinen Bock mehr. Das ist
hart,
ja. Also das ist ja dann, wenn man dann einen krassen Zeitplan hat, wird das schon schwierig. Also deswegen lieber am Ende und dann auch wirklich gucken, dass man wirklich eine adäquate Gutschrift dafür auch bekommt. Und jetzt, ich sag mal, wenn ich das ganze Haus den Fußboden verlege und die ganzen Malarbeiten mache und kriege dann eine Gutschrift von 5.000 Euro und habe aber parallel noch einen Umzug zu organisieren und alles Mögliche, dann muss man sich genau überlegen, ob diese 5.000 Euro jetzt den Kohl fett machen und das wirklich das bringt oder ob ich sage, komm, die ziehen das in zwei Tagen durch, ich kann mich mit was anderem beschäftigen.
Ja, richtig. Das ist auch das, was wir auch oft sagen oder empfehlen oder in der Vergangenheit gesagt haben. Es muss einfach im Verhältnis stehen. Man ist es nicht gewohnt, auch die Arbeit oft, ja, weil man kann es zwar schon selber, man hat es vielleicht einmal gemacht, aber wenn man so ein ganzes Haus in den Boden legen muss oder streichen muss, das ist schon Arbeit, das ist körperliche Arbeit, darf man nicht unterschätzen. Thema Energieeffizienz, das ist ja eh sowieso immer ein Thema jetzt bei Neubauten oder auch Sanierung und ständig gibt es neue Fördermöglichkeiten, dann gibt es wieder Töpfe vom Bund, von der KfW, dann sind die wieder erschöpft, dann sind sie wieder gesperrt, dann werden sie wieder zurückgezogen. Das seid ihr dann auch beratend tätig oder das ist dann wahrscheinlich sowieso ein Energieberater-Thema? Oder was gibt es aktuell für Fördermöglichkeiten? Vielleicht kannst du da einen Abriss geben.
Ja, wir haben in unserem Netzwerk eigentlich jetzt mittlerweile in allen Regionen in Deutschland auch Energieeffizienzexperten. Mhm. Das sind diejenigen, also Energieberater können alle unsere Bauherrenberater machen. Energieeffizienzexperten nochmal speziell, die sind eben auch berechtigt, so Förderanträge zu unterstützen, Förderanträge zu stellen und zum Beispiel einen individuellen Sanierungsfahrplan zu erstellen. Also das bekommt man bei uns auch im Netzwerk. Also im Neubau würde ich aus der Erfahrung einfach sagen, entscheidend ist, was ich tatsächlich bauen will, was ich mir wünsche von der Funktion und nicht von dem energetischen Standard, beziehungsweise mit Blick auf die Fördermöglichkeiten ausgerichtet. Mhm. Das ist schlecht. Also warum, wenn es nicht wirtschaftlich sinnvoll ist, möglicherweise für meine individuelle Situation KfW 40 zu bauen, also einen sehr hohen Neubaustandard, und ich das nur deswegen mache, um die Fördermittel zu bekommen, dann wird sich das in vielen Projekten rechnet sich das wirtschaftlich dann nicht. Mhm. Also da muss ich ja schon auch ein bisschen mehr Aufwand betreiben, um das dann zu bekommen. Und ich bekomme dann einen KfW-Kredit, aber ob sich das nachher langfristig so auszahlt, das ist tatsächlich wirklich fraglich. Mhm. Also muss man auch tatsächlich, würde ich jetzt zumindest sagen, dass der Mindeststandard heute ja schon recht hoch ist und man schon eine gute Energieeffizienz hat. Viel hängt ja auch vom Nutzerverhalten auch noch zusätzlich ab. Im Neubau wird sowieso in der Regel Wärmepumpe verbaut, also auch zukunftsfähige Technik. Da ist man im Grunde schon, also die Leute wollen das auch, muss man auch sagen. Da ist kaum einer mehr, der irgendwie eine Gasheizung jetzt speziell drin haben wollen. Ist auch nicht notwendig. Und Wärmepumpen funktionieren da super. Ja. Und im Bestand geht natürlich der Trend auch dahin. Mhm. Wobei man im Bestand eben immer noch mal gucken muss, meiner Ansicht nach, was mache ich zuerst? Also vielleicht ist es sinnvoll, mit weniger Mitteln erstmal beispielsweise die Hülle zu ertüchtigen, dass ich insgesamt viel weniger Energie brauche.
Mhm. Ja.
Und wenn ich da eine Gasheizung unten drin habe, dann braucht die aber auch weniger Gas.
Mhm. Genau.
Und dann habe ich auch bessere Voraussetzungen, um nachher das Haus im zweiten Schritt vielleicht auch die Heizungsanlage zu modernisieren. Aber das sind so Dinge, da ist es immer gut, wenn halt ein Energieberater tatsächlich vor Ort mal drüber guckt. Und deswegen kann man das leider so pauschal nicht sagen, wie das manchmal so die Förderprogramme so erscheinen lassen, sondern dass wirklich ein Experte drüber guckt vor Ort, was gibt die Immobilie her und was können die Leute sich auch leisten und was haben die mit der Immobilie vor. Ja, also wie lange wollen die da drin wohnen, wie viele Leute wohnen da, das ist auch nicht ganz unwichtig. Und dann findet man eine passende Lösung. Mhm.
Wo du gerade Wärmepumpe ansprichst, ist mir noch ein Thema eingefallen. Die braucht ja viel Strom und das gibt aber oft dann Verbindung mit der Photovoltaikanlage eben Sinn. Photovoltaikanlagen, da gibt es jetzt viele Firmen auf dem Markt, neue Firmen, die das oft auch mehr schlecht als recht machen, die da auch komische wo wir wieder beim Thema sind, Zahlungsbedingungen, Zahlungsabschläge fordern, beispielsweise 80% der Zahlung möchten sie haben, sobald die PV-Anlage auf dem Dach ist und auch noch gar nicht angeschlossen ist, geschweige denn beim Energiebetreiber, Versorger angemeldet ist. Beratet ihr bei solchen Sachen oder kann man euch auch für wirklich nur so einzelne Bauvorhaben zu Rate ziehen? Beziehungsweise, ja,
also okay. Für einzelne Bauprojekte, ja. Oder
ein kleinere
Baumaßnahmen, Gewerke. Ja, so. Genau, ja. Kleinerer Umbau, ja. Oder jetzt nur die Heizungsanlage, ja. Zum Beispiel checken, ja. Machen wir, oder eben eine PV-Anlage installieren. Also genau, das sind auch Sachen, wo wir auch betreuen. Und das sind ja vielleicht 2 Termine oder 3. Das ist ja auch völlig meistens dann bei so einer PV-Anlage ausreichend. Mhm. Aber da ist es tatsächlich so, es gibt ja Anbieter, die das im Leasingverfahren machen, so, wo man sich Gedanken machen muss, was erstmal günstig klingt, aber langfristig vielleicht gar nicht so günstig ist. Oder ich habe statische Probleme mit dem Dach, dass ich vielleicht gar nicht das ganze Dach belegen kann. Das sind so Dinge. Oder die Hauselektronik oder Elektrik müsste angepasst werden dann für so eine Anlage. Mhm. Also das sind Dinge, wo es auf jeden Fall auch Sinn macht, gerade bei etwas älteren Häusern, wenn dann sowas installiert wird, vorher mal jemand drüber gucken zu lassen. Okay. Und da kann man sich eben auch es gibt viele Anbieter, die schicke ich ein Foto vom Dach. Mhm. Und das reicht dem, ja, um ein Angebot zu schicken. Und dann stehen die irgendwann vor Ort und wollen loslegen und sagen, das geht gar nicht.
Ja.
Und rücken dann wieder ab und haben dann schon eine Anzahlung geleistet. Mhm. Ja, also da würde ich immer darauf bestehen, dass auch der Anbieter, der mir das auf das Dach baut, dass der einmal vorher da war und das wirklich gesehen hat.
Ja. Ja, ist richtig. Das ist nicht ohne. Was würdest du sagen, so 3 Tipps oder verschiedene Tipps, bevor man jetzt mit einem größeren Bauvorhaben beginnt? Was wären, wenn jetzt jemand zum ersten Mal baut oder saniert, was soll er beachten?
Erstens wäre wichtig, dass man sich von vornherein ganz konkret Gedanken macht, was man braucht und was man will. Das betrifft so den Neubau und auch den Bestand. Was ist wirklich das ganz Wesentliche für mich, was der Neubau erfüllen soll? Weil es ist ganz häufig so, wenn man dann erstmal in so Musterhausparks ist, sich so andere Sachen anguckt oder überhaupt mit dem Bauen beginnt, darüber nachzudenken, dann sehe ich plötzlich ganz viele Sachen.
Alles schick und schön.
Alles schick und schön. Ja. Das wird nachher wahnsinnig teuer, wenn ich nicht klar bei meiner Linie bleibe. Mhm. Das ist auch ein Punkt Richtung Baukosten. Brauche ich wirklich 160 Quadratmeter für 3 Personen über die nächsten 30 Jahre? Das muss ich mir wirklich einmal, also ein ganz großer Schlüssel ist bei den Baukosten ist einfach die Fläche. Mhm. Man kann dann so grob sagen, heutzutage würde ich schon fast sagen, 2.000 bis 2.500 Euro der umbaute Quadratmeter. Und wenn ich eben 130 Quadratmeter baue, dann ist das ein gewaltiger Kostenersparnis zu 160. Mhm. Und wenn ich zu dritt darin wohne und dann vielleicht beim Einzug das Kind schon 7 Jahre alt ist, dann sind das noch 12 Jahre, dann ist es möglicherweise, oder 14, dann sind sie ausgezogen, dann lebe ich nochmal 20 Jahre in dem Haus und habe eigentlich eine viel zu große Fläche. Auch vom Unterhalt her. Also das sollte man sich wirklich ganz konkret vorher überlegen. Ich sag mal jetzt, die Gegenseite sind Verkaufsprofis, das ist auch völlig legitim. Und da brauche ich eine klare Haltelinie, die ich mir vorher überlegt habe. Der zweite Punkt ist, dass ich mich nicht unter Zeitdruck setzen lasse. Weder beim Abschluss des Vertrages, noch oder beim Kauf einer Bestandsimmobilie, weil ich Angst habe, dass sie sonst weg ist, noch nachher bei der Bauphase und bei dem Abschluss der Bauphase. Also wenn der Unternehmer sagt, 9 Monate sind wir hier fertig, dann würde ich immer von 12 ausgehen. Und nicht so knapp die Wohnung nachher kündigen, die Mietwohnung. Weil ich stehe dann wahnsinnig unter Druck. Ja. Und das wird die Gegenseite ausnutzen. Ja. Die weiß, dass sie einziehen müssen. Und man wird dann automatisch Zugeständnisse machen, die man sonst nicht machen würde, wenn man genug Zeit hätte. Da würde man zum Beispiel die Abnahme abbrechen, sagen, komm, bessert das nach, wir kommen in 3 Wochen wieder, ist kein Problem. So, wenn ich aber in 3 Wochen einziehen muss, dann sage ich, egal.
Ja. Dann kommen Emotionen mit ins Spiel,
genau.
Dann wird es gefährlich.
Dann ist hoher Druck da, ja. Dann mache ich Zugeständnisse, die ich sonst eigentlich nicht machen würde. Mhm. Genau. Und das dritte ist wirklich, sich frühzeitig, also ganz bewusst Bauleistungsbeschreibung, Bauvertrag angucken, und was ich nicht verstehe, das kann ich nicht unterschreiben. Ich muss es wirklich, es geht um ein paar 100.000 Euro, und man muss sich immer, der Verbraucher, der ein Haus kauft oder baut, der ist kein Bittsteller. Mhm. Ja, der bringt viel, viel Geld mit. Mhm. Und da muss die Gegenseite schon dann auch entsprechend auf die Wünsche eingehen und das natürlich auch schriftlich festhalten, also die ganzen mündlichen Absprachen, da kann sich nachher keiner mehr dran erinnern. Also da muss man auch wirklich, sollte man Wert drauf legen, und das führt wieder zu Punkt 2, eben sich nicht unter Druck setzen lassen, zeitlich, man hat alle Zeit der Welt, da verliert man nichts, und dann hat man zumindest eine solide Grundlage gelegt.
Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als wir mit dem Podcast angefangen haben, war so eine Zeit, wo wir auch gesagt haben, dass der Bauträger oder der Handwerker eigentlich schon, und es gibt es in anderen Branchen nicht, am längeren Hebel sitzt, weil der sich die Aufträge raussuchen kann. Das hat sich aber geändert über die Jahre. Und das ist vielleicht jetzt auch wieder eine Zeit oder was für den Bauherr jetzt ganz gut ist tatsächlich, wie du sagst, nicht in diese Bittstellung zu gehen, sondern einfach auch klare Kante zu zeigen, dass es alles ordentlich verläuft. Und ich glaube, jetzt finden wir uns jetzt gerade wieder, dass es ganz wichtig ist, die Zeit hat sich geändert und die Bauherren können da auch wieder klare Kante, weil der Bauträger und der Handwerker, der ist nicht mehr in der Zeit, wo er sich die Aufträge raussuchen kann. Und so blöd, wie es sich anhört, aber das muss der Bauherr jetzt ausnutzen, ist das falsche Wort vielleicht, aber einfach halt annehmen, diese Situation, dass dann auch bei solchen Verträgen so einen Zeitraum, dass der festgelegt wird, das haben wir jetzt auch schon so oft gehört und es wird kaum gemacht, habe ich auch bei mir im Privatkreis einen. Zeitraum nicht festgelegt, Wohnung gekündigt und jetzt darf er bei den Schwiegereltern einziehen. Ja, also total blöde Situation, weil das nicht im Vertrag klar dargestellt hat. Und das ist ein guter Punkt, dass du gesagt hast. Ihr habt einen Newsletter, ne? Hast du mir vorhin erzählt. Wie kann man sich bei dem Newsletter anmelden?
Ja, also wir haben mehrere Informationsmedien für alle, die sind alle kostenlos. Also man kann bei uns auf der Webseite Ratgeber zum Hausbau, zur Modernisierung, zur Energieeffizienz, zum Wohnungskauf bestellen oder runterladen. Ja, also das ist alles kostenlos. Wir haben Newsletter, kann man direkt bei uns auf der Webseite, auf der Startseite auch abonnieren, wo wir über aktuelle Dinge informieren. Cool. Wir haben Themenratgeber auf der Webseite. Also da gibt es viele Möglichkeiten, sich einzulesen. Und wir bieten einmal im Monat ein Webinar an zu all diesen Themen, die wir jetzt heute angerissen haben. Dann auch mit unseren Experten. Kann auch jeder kostenlos dran teilnehmen, seine Fragen stellen. Und wir haben immer so einen Impulsvortrag zu einem Thema wie irgendwie Rechts-ABC beim Neubau oder Modernisierung oder Heizungsanlagen. Und dann gibt es einen kurzen Impulsvortrag und dann kann man seine Fragen stellen und Experten sprechen und sich da, sag ich mal, schlau machen.
Tolle Sache, auf jeden Fall.
Ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Wenn ich jetzt eure Unterstützung haben möchte oder brauche, dann muss ich ja Mitglied bei euch werden, oder? Also eine längere Unterstützungsleistung, jetzt nicht nur ein Webinar oder ein Newsletter. Was kostet mich das?
Genau, bei uns wird man Mitglied. Wir sind eine gemeinnützige Einrichtung. Das heißt, wir bezahlen beispielsweise von den Mitgliedsbeiträgen so in kostenlose Ratgeberbroschüren oder auch unsere Arbeit in Richtung Abmahnung, damit solche Vertragsklauseln nicht mehr entstehen. Man bezahlt bei uns 11 Euro im Monat Mitgliedsbeitrag. Dadurch, dass wir gemeinnützig sind, ist das eine Spende. Also das heißt, man bekommt so eine Spendenquittung für die Steuer am Ende des Jahres. Und dann kann man sich an die Bauherrenberater und Anwälte wenden. Wir machen die Vertragsprüfung zum Festpreis. Wir haben feste Stundensätze, bundesweit einheitliche Stundensätze für die Bauherrenberater. Und die haben Qualitätsstandards, die wir uns über Jahre und Jahrzehnte, würde ich sagen, kann man schon sagen, erarbeitet haben, die auch extern zertifiziert sind. Also das schließe ich mir alles mit der Mitgliedschaft. Mhm. Aber die Verbraucherinformation, die ist auch für Nichtmitglieder zugänglich.
Okay. Aber die Rechtsberatung beispielsweise, das zahle ich dann nochmal extra? Also je nachdem, wie viele Stunden da dann
bin. Genau, okay. Das je nach Problem, sagen wir mal, kann beim Erstberatungstermin bleiben, wo man sich erstmal generell zu einem Sachverhalt informiert. Und es kann im schlimmsten Falle natürlich dazu gehen, dass ich mich tatsächlich richtig anwaltlich vertreten lassen muss mit außergerichtlichem und gerichtlichem Streit. Okay. So, genau. Das wäre jetzt bei 11 Euro nicht abgedeckt, weil das kann tatsächlich große Dimensionen annehmen und lange Jahre dauern.
Perfekt. Vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke. Und jetzt seid ihr auch ein Teil von der Höflich und der Baustein. Das freut uns besonders. Sobald die Folge online geht, werden wir dann auch unten in den Captions bzw. in den Shownotes die ganzen Verlinkungen reinmachen, dass die Leute dann auch eure Homepage finden, dass sie sich da anmelden können, vielleicht sogar Mitglied werden. Das würde uns freuen. Und auch liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne auch bei uns melden. Wir können dann weitervermitteln. Das machen wir sehr gerne. Und danke, dass du bei uns zu Gast warst. Und danke fürs Zuhören und bis bald.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, uns vorzustellen und vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke dir. Ciao.